Bayern 2. Shalom.
Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstädtel heute am 14. Februar 2025 oder jüdisch gesehen am 16. Schwat 5785. Ich bin Michael Strossmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Hütet euch vor der geraden und vor der betrunkenen Linie. Und besonders vor der geraden Linie. Die gerade Linie führt zum Untergang der Menschheit. Einer der vielen denkwürdigen Sprüche von Friedensreich Hundertwasser, die es durchaus würdig sind, mal ernsthaft darüber nachzudenken. Geboren am 15. Dezember 1928 in Wien, gestorben am 19. Februar 2000, also genau vor 25 Jahren. Geboren als Friedrich Stohwasser. Aber als Künstler hat er sich eben genannt Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelbund. Maler, Architekt, Umweltschützer. Weltbekannt in Wien das Hundertwasserhaus, in Magdeburg die Grüne Zitadelle oder bei uns in Niederbayern in Abensberg der Hundertwasserturm. Bunt, jüdisch, katholisch, Pantheist. Unsere Shalom-Reporterin Irene Essmann über die Spiritualität von Friedensreich Hundertwasser.
Es ist das Jahr 1938. Friedrich Stohwasser, der sich später Friedensreich Hundertwasser nennt, ist fast 10 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner verwitweten Mutter lebt er in Wien. Die beiden sind viel in der Natur unterwegs, am Wasser und im Wienerwald. Davon erzählen Fotografien. Da wendet sich am 11. März der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg an die Bevölkerung. Er bereitet die Menschen auf den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland vor.
Wir haben unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben, für den Fall, dass der Einmarsch durchgeführt wird, ohne Widerstand sich zurückzuziehen und die Entscheidungen der nächsten Stunden abzuwarten. Gott schütze Österreich!
Worte, an die sich Hundertwasser Jahrzehnte später in einem Zeitungsinterview erinnert.
Nachdem wir die Worte des Bundeskanzlers im Radio gehört hatten, sagte meine Mutter zu mir, es kämen jetzt schlechte Zeiten auf uns zu. Den Grund dafür sollte ich erst viel später verstehen. Meine Mutter war Jüdin.
Friedrich und seine Mutter Elsa müssen ihre Wohnung verlassen. Sie ziehen um in den Bezirk Leopoldstadt, den die Nationalsozialisten zum jüdischen Ghetto erklären. Leben fortan in der oberen Donaustraße gemeinsam mit der Großmutter und der Tante.
In einem kleinen Zimmer dieser Wohnung verbrachten wir den ganzen Krieg. Als die Schikanen 1942 unerträglich zu werden begannen, kam meiner Verwandtschaft die Idee, ich sollte zum Schutz der Familie der Hitlerjugend beitreten, was ich auch tat.
Hundertwasser gilt im Nazisprech als Mischling ersten Grades. So ist es auch auf einer von den Nazis ausgestellten Abstammungsurkunde nachzulesen. Bereits 1935 hatte ihn seine Mutter katholisch taufen lassen, sicherheitshalber, wie Hundertwasser einst bemerkte.
Tatsächlich kamen mehrmals uniformierte SS-Leute gegen 2 Uhr früh zu uns nach Hause. Immer wenn es nachts läutete, legte ich in Blitzeseile Hakenkreuz, Binde und Kapperl an und öffnete den furchterregenden SS-Männern die Tür. Auf diese Weise konnte ich die Deportation meiner Großmutter und meiner Tante um 1 Jahr verzögern.
Die Zeit in der Leopoldstadt verarbeitet Hundertwasser später auch in seiner Kunst.
Für mich ist interessant, dass er 1962 ein Bild gezeichnet hat, Judenhaus in Österreich.
Das ist der Name, den Hundertwasser einem seiner Werke gegeben hat. Ein Abdruck davon liegt auf dem Esszimmertisch von Joachim Hahn.
Das Judenhaus hat einen großen Innenhof und dieser Innenhof ist zum einen gezeichnet von einer großen Spirale und einer großen Blutlache. Dass es ein Judenhaus ist, wird auch deutlich, dass er in einem Fenster eine Menorah, ein 7-armiger Leuchter, jetzt nur andeutet. Und dann wird noch deutlich, dass der ganze Garten umgeben ist von einem Bretterzaun. Es ist eine ausweglose Situation, die mit diesem Bild gezeichnet wird.
Joachim Hahn ist evangelischer Theologe und ausgewiesener Kenner der jüdischen Geschichte Süddeutschlands.
Dieses Judenhaus in Österreich steht sicher im Zusammenhang mit dem Haus, in dem er 7 Jahre verbracht hat, immer in ständiger Furcht vor der Deportation.
Wirklich entfliehen kann Hundertwasser dem nicht, aber 1943 beginnt er ganz bewusst zu malen. Der Künstler selbst schrieb einmal auf, was ihn inspiriert habe. Ein Madonnenbild in einer katholischen Kirche und die bunten Blumen, die er im Wienerwald pflückte.
Er hat in der Enge dieses Hauses gelebt und plötzlich hat er gemerkt, wenn er nach außen geht, wenn er seine Werkzeuge mitbringt, seine Pinsel, seine Bleistifte und etwas zu zeichnen beginnt, dass er in einer ganz anderen Welt sich plötzlich befindet. Ich denke, dass das auch für das weitere Schaffen nach Kriegsende für ihn ganz wichtig war. Kunst ist eine Möglichkeit, auch vielem Schweren in der Welt zu entfliehen.
Ist deine Lebensbasis auch da schon während dieser schlimmen Zeit?
Sagt Andrea Fürst. Sie leitet das Hundertwasserarchiv in Wien. Von einem Kriegstrauma habe der Künstler nie etwas wissen wollen, erzählt sie. Doch die Ermordung von Dutzenden seiner jüdischen Verwandten seien für Hundertwasser Auftrag und Mission gewesen, Verantwortung zu übernehmen in der Welt und an die Verantwortung jedes Einzelnen zu appellieren. Und er habe das Gefühl, schrieb Hundertwasser 1979 im Zusammenhang mit einer Ausstellung,
als ob all die ermordeten Menschen aus der Familie meiner Mutter mich dazu ausersehen und beauftragt haben, etwas Bedeutendes zu tun, das stärker und größer sein soll als all das, was sie alle zusammen hätten tun können, würden sie noch leben.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zieht es Hundertwasser als Künstler hinaus in die Welt. Anfang der 1950er Jahre beginnt er, seine eigene Philosophie zu erarbeiten, den Transautomatismus. Hundertwasser geht davon aus, dass im Künstler eine göttliche Kraft liegt. Aus dieser Überzeugung heraus entwickelt er auch einen Gedanken, der sein ganzes Werk prägen wird.
Die gerade Linie ist gottlos und unmoralisch. Die gerade Linie ist eine Fiktion. Die gerade Linie ist die einzige unschöpferische Linie, die dem Menschen als Ebenbild Gottes nicht entspricht. Die gerade Linie ist die verbotene Frucht. Die gerade Linie ist der Fluch unserer Zivilisation. Alles mit ihrer Hilfe Gebaute ist tot geboren.
Und, so Hundertwasser an anderer Stelle, wer gerade Linien konstruiere, helfe mit am Untergang der Menschheit. Eine Folge aus seiner Erfahrung des Nationalsozialismus ist sich Archivarin Andrea Fürst sicher.
Diesen Begriff der Menschenmarschkolonnen, ja, in Reih und Glied. Und das in Reih und Glied ist etwas Nationalsozialistisches, das hat man damals erlebt. Ja. Diese Aufmärsche, auch bei der Hitlerjugend, hatte das ja wirklich auch mitmachen müssen, ja, in kleinen Maßstab. Für mich ist daher die Ablehnung der geometrisch geraden Linie gerade aus diesem Erleben so logisch. Und dass er die moderne Architektur mit ihrem Funktionalismusgehabe und ihrer Rechtwinkeligkeit, dass er diese Architektur als die Architektur der Konzentrationslager bezeichnet hat, das kommt nicht von ungefähr.
Besonders deutlich wird das in Hundertwassers eigener Architektur. Gerade Linien und rechte Winkel nicht bei Hundertwasser. Auf seinen vielen Reisen nach Tunesien, Marokko, nach Fernost kommt der Künstler mit den unterschiedlichsten Religionen und religiösen Praktiken in Berührung. Wer ihn einordnen will, was Hundertwasser selbst abgelehnt hätte, landet am Ende vermutlich beim Pantheismus. Der Künstler setzt die Natur, den Kosmos mit einem Gott gleich. Und mit dem Paradies, das er mit seiner Kunst und seinem umweltpolitischen Engagement schaffen wollte, im Hier und Jetzt auf Erden.
Wenn jeder ganz natürlich, ganz einfach schöpferisch ist, ist da, wo er ist, ein Paradies, ein Königreich. Dann braucht man nicht lange zu gehen, um ins nächste Paradies, ins nächste Königreich zu kommen. Denn das Paradies ist beim schöpferischen Nachbarn um die Ecke.
Ein Paradies, das er zu Beginn seiner Kindheit in der Natur sinnlich erfahren hat und aus dem er von den Nationalsozialisten brutal herausgerissen wurde. Neuseeland, mit der in Teilen noch unberührten Natur und wo er in seinen letzten 20 Lebensjahren viel Zeit verbrachte, es kam für Hundertwasser dem Paradies sehr nahe. Archivarin Andrea Fürst, die Hundertwasser selbst noch kennengelernt hat, erzählt,
Neuseeland war von jeher für ihn der Inbegriff eines Sehnsuchtsortes, so wie seine Mutter ihm vermittelt hat, wie das gelobte Land.
Im Februar 2000 ist der Künstler überraschend an Bord eines Kreuzfahrtschiffs gestorben. Seine letzte Ruhestätte gefunden hat er unter einem Baum in Neuseeland, im für ihn gelobten Land.
Bunt, jüdisch, katholisch, Pantheist, die Spiritualität von Friedensreich Hundertwasser. Die große Dokumentation dazu von Irene Essmann läuft hier bei uns auf Bayern 2 übermorgen Sonntag, in der Früh um kurz nach 8.
Bayern 2. Shalom.
Und jetzt das Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger. Unser großer Moses, Moshe Rabbeinu, befreit unsere Vorfahren aus der Sklaverei und er führt sie aus Ägypten. Moses führt sie in die Freiheit und in ein selbstbestimmtes Leben. Unser großer Moses, Moshe Rabbeinu, war verheiratet mit Zipora. Zipora selbst war keine Israelitin, sondern eine Midianiterin. Der Vater von Zipora, also der Schwiegervater von Moses, heißt Jitro. Er ist im Lande Midian ein angesehener Priester. Und morgen hören wir von ihm, denn morgen Vormittag lesen wir beim Gottesdienst unsere Tora weiter. Da lesen wir derzeit im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, im Sefer Schmott. Und morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 17. Dieser Wochenabschnitt, diese Parashat HaShavua, heißt so wie der Schwiegervater von Moses, Jitro. Vayishma Jitro. Und es hörte Jitro, Chohen Midian, der Priester von Midian, Choten Moshe, der Schwiegervater von Moses, et kol, all das, Asher Asa, was getan hat, Elohim, Gott, le Moshe ule Israel amo, dem Moses und Israel, seinem Volk.
Wir lesen, wie der Schwiegervater von Moses, Jitro, das Lager der Israeliten besucht. Jitro bringt seine Tochter Zipora, also die Frau von Moses, und ihre gemeinsamen Söhne mit. Moses erzählt Jitro alles, was inzwischen geschehen war, seit er Moses die Familie verlassen hat, um auf Gottes Geheiß nach Ägypten zurückzukehren und die Israeliten zu befreien. Jitro gehört zum Volk der Midianiter und ist Priester. Er zeigt sich beeindruckt von der Befreiung der Israeliten und ihren Auszug aus Ägypten. Jitro lobt Gott, bringt ihm sogar ein Opfer dar und nimmt mit den Ältesten im Lager an einem gemeinsamen Mahl teil. Am nächsten Tag beobachtet Jitro, wie Moses als Richter Streitigkeiten im Volk regelt. Und Jitro schlägt vor, dass Moses andere Personen damit beauftragen soll, um kleinere Streitigkeiten zu schlichten. Damit wäre Moses nur noch für große, bedeutende und grundlegende Streitfälle zuständig. Die Parashat Jitro bietet uns eine wichtige Lektion über Führung. Alle anfallenden Aufgaben einer einzelnen Person überlassen, ist eine viel zu große Bürde und Last. Sich auf einen einzigen Anführer zu stützen und zu verlassen, ist problematisch für die ganze Gemeinschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt war Moses der alleinige Anführer der Israeliten. In unserer Parascha werden wir nun Zeuge einer bedeutenden Veränderung. Denn Moses nimmt den Rat seines Schwiegervaters an. Jitro sieht die Gemeinschaft der Israeliten als außenstehender Beobachter und aus einem anderen Blickwinkel. Und so dauert es nicht lange, bis Jitro unseren Moses darauf hinweist, dass ein einziger Anführer die Bedürfnisse einer ganzen Gemeinschaft nicht erfüllen kann, ohne sich zu verausgaben. Jitro sagt, was du tust, ist nicht richtig. Du wirst dich und dieses Volk sicher erschöpfen. Denn die Aufgabe ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht allein bewältigen. Moses beherzigt den Rat, verlagert seine Rolle und verändert sein Selbstverständnis weg vom alleinigen Führer der Israeliten hin zum Vermittler zwischen dem Volk und dem Allmächtigen. Moses bestrengt sich künftig darauf, vor allem ethische Werte, Moral, Gesetze und rituelle Praktiken zu lehren. Das Volk Israel erlebt somit ein neues Konzept von Führung. Ein Konzept, das nicht nur Moses vor dem Burnout und Zermürben bewahrt. Ein Konzept, das es unseren Vorfahren zudem ermöglicht, unverdrossen ins Heimatland zurückzukehren. Unverdrossen oder, wie es auf Hebräisch heißt, Beshalom. Was im Deutschen mit in Frieden nur ungenau übersetzt wäre. Der Übergang zu diesem neuen Führungssystem markiert einen wichtigen Moment in der Entwicklung des Gemeinwesens der Israeliten. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg in ein freies und selbstbestimmtes Leben, während sich fähige Helfer um die alltäglichen Bedürfnisse der Israeliten kümmern, kann Moses sich voll und ganz darauf konzentrieren, auf Gott zu hören, seine Worte an die Israeliten weiterzugeben. Erst nachdem Moses gelernt hat, zu delegieren und die Regierungsgeschäfte mit vertrauenswürdigen Menschen zu teilen, erhält er die 10 Gebote. Dieser Wochenabschnitt lehrt uns, dass Führungskräfte einen außenstehenden Beobachter brauchen, der sie auf Dinge hinweist, die sie selbst nicht erkennen und nicht wahrnehmen. Zweitens lehrt er uns, dass alleinige Führung und Leitung problematisch und kräftezehrend ist. Was für die Führungskraft selbst gilt, als auch für diejenigen, die ihm folgen. Wenn Führungskräfte die Verantwortung mit fähigen Personen teilen, können sie sich denjenigen Aufgaben widmen, für die sie besonders geeignet sind. Obwohl dieser Parascha nach Jitro benannt ist, also nach einem fremden Priester, liegt ihr Schwerpunkt auf den 10 Geboten der göttlichen Offenbarung vom Berge Sinai. Diese Aseret HaDibrot, wie wir sie in unserer jüdischen Welt nennen, sind von grundlegender Bedeutung für alle weiteren Pflichten. Die Offenbarung der 10 Gebote am Berge Sinai ist vielleicht das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Die am Berge Sinai verkündeten Ideen regeln das Miteinander und sind dazu bestimmt, Licht zu bringen in die Seelen und Herzen. Hier erleben wir die Geburt einer Religion des Geistes und der Menschlichkeit.
Bayern 2 mit Shalom. Immer am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht, bricht unser Ruhetag an. Der Schabbat heißt noch gut 2 Stunden und der Schabbat beginnt. Unsere Tradition weist uns an, dass wir unseren wöchentlichen Ruhetag mit 2 Kerzen begrüßen. Problem dabei ist, der Schabbat erst einmal angebrochen, dürfen wir kein Feuer mehr machen. Deswegen zünden wir die beiden Schabbesleuchter kurz vor Anbruch des Schabbat an. Also, jetzt noch die Lichtzündzeiten für heute, unsere Smanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Los geht's! Unsere beiden Schabbeskerzen müssen wir heute Abend angezündet haben. In Pilsen bis um 17.05 Uhr, in Hof sowie in Weiden bis um 17.10 Uhr und in Straubing sowie in Salzburg bis um 17.11 Uhr. Heiter geht's weiter! Regensburg, Amberg sowie Bayreuth 17.12 Uhr, Nürnberg, Erlangen sowie Bamberg 17.15 Uhr, München sowie Fürth 17.16 Uhr, Augsburg 17.18 Uhr, Würzburg 17.20 Uhr, Ulm 17.22 Uhr, Frankfurt am Main 17.24 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere 2 Schabbesleuchter angezündet haben bis um 17.27 Uhr. Wir hören uns wieder hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag um kurz nach 14:30 Uhr. Das ist dann in unserem Kalender der 23. Schwat 5785. Unsere Shalom-Ausgaben finden Sie aber auch jederzeit als Podcast, zum Beispiel unter bayern2.de. Zeuse, voilà, Dus ist Gawain, unser jüdischer Audizie. Das war unsere jüdische Sendung. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag, am 23. Schwat, einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Gid Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Yisrael Chai.